Danke, Jesus, dass du heute Morgen hier bist, mitten unter uns, dass wir dich spüren dürfen, dass wir dich erleben dürfen und dass du mit uns ja heute Morgen Geschichte schreiben möchtest, Herr, dass du mit uns vorwärts gehen möchtest, dass du uns heute Morgen ermutigen und stärken möchtest. Und ich preise dich dafür und ich lobe dich dafür, weil du es einfach gut mit uns meinst, Herr. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Und ich habe ein tolles Thema mitgebracht heute Morgen. Der Hans-Jürgen hat ja schon meinen Titel verraten. Und ich würde gerne noch zwei Dinge vorher machen. Mach das Bild nochmal weg, da kommen wir gleich erst dazu. Zwei Dinge würde ich euch gerne noch mitteilen. Das erste ist, wer letzten Sonntag nicht im Gottesdienst am Morgen war oder im Plus-Gottesdienst am Nachmittag war, hat etwas verpasst. Ja, also sowohl der Morgengottesdienst als auch der Nachmittagsgottesdienst, der war phänomenal. Ja, also das kann ich euch nur sagen, hat mir richtig Spaß gemacht letzte Woche, der Gottesdienst. Und vor allem für mich persönlich, mein Highlight letzte Woche war der Plus-Gottesdienst. Ich möchte euch einfach das ans Herz legen, für diesen Gottesdienst zu beten. Ja, da geht's richtig los, da ist ein motiviertes Team, das dahinter steht und die diesen Gottesdienst echt super genial vorbereiten und gestalten. Und die brauchen jetzt echt Gebetsunterstützung, ja, weil wo was gut losläuft, da ist der Feind nicht weit weg und der will das wieder wegnehmen und er will das rauben und er will es kaputt machen. Und das wäre echt schade um den Plus-Gottesdienst. Also nehmt es mit auf eure Agenda zum Beten für den Plus-Gottesdienst, schließt ihr mit ein ins Gebet, schließt das Team ein ins Gebet und wenn ihr sie seht, motiviert die, die machen echt einen grandiosen, tollen Job in diesem Plus-Gottesdienst. Wollte ich mal an der Stelle einfach mal gesagt haben, dass nicht immer die vom Plus-Gottesdienst hier vorne was sagen, sondern auch mal jemand, der dabei war, ja, so wie ich letzte Woche. Es war echt toll. Ich habe die ganze Woche immer bei diesem Gottesdienst nachgedacht. Das hat mich irgendwie echt, echt begeistert letzte Woche. Das Zweite, was ich euch gerne mitgeben wollen und mitteilen möchte, ist, ich würde gerne nochmal über unser Missionsprojekt ganz kurz euch auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Wie ihr wisst, werden wir im August unsere Heimat verlassen, die wir letzte Woche gelernt haben und werden also im August als Familie auf die Philippinen losziehen und losgehen als Missionare der Felberter Mission. Die heißt ja jetzt dann bald VM International, könnt ihr schon mal dran gewöhnen. Und wir haben immer wieder in Gesprächen festgestellt, dass manche Leute hier in der Gemeinde noch gar nicht wissen, was wir tun und was wir vorhaben. Und so dachte ich mir, wenn ich heute schon mal hier vorne stehe, dann will ich das einfach mal ausnutzen und möchte euch einfach nochmal kurz unser Projektvideo zeigen, was wir vor 2 Jahren, das ist schon lange her, hier in der Gemeinde mal gezeigt haben. Da erklären wir so in kurzen 5 Minuten, was wir auf den Philippinen machen und was wir da vorhaben. Und dann danach werden wir dann in die Predigt einsteigen. Seid ihr dabei? Super, dann gucken wir uns das Video kurz an und dann geht's weiter.
Manila ist die Hauptstadt der Philippinen. In der Metropolregion Manila leben über 22 Millionen Menschen. Der Verkehr ist ein Chaos. Die vielen Jeepneys und Tricycle prägen das Bild und bilden die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn man mit dem Jeepney zwischen den verschiedenen Nachbarschaften hin und her fährt, sieht man den starken Unterschied in der Gesellschaft. Die einen wohnen in luxuriösen Wolkenkratzern, doch ein Großteil der Menschen lebt in Slums und verdient weniger als 1 Euro pro Tag.
Historisch haben die Philippinen mit China, Indien und dem Mittleren Osten Handel getrieben. Besetzt von den Engländern, kolonisiert von den Spaniern, regiert von Mexiko, wieder besetzt von Japan und waren fast 40 Jahre lang ein US-Territorium. Das macht die Philippinen zu einem außergewöhnlichen Land im ostasiatischen Raum und zu einem strategischen Ort, um diese Region zu erreichen. Circa 80% der Filipinos zählen sich zur römisch-katholischen Kirche. Ihr Glaube ist oft mit den traditionellen Bräuchen der Gegend kombiniert. Andere praktizieren Animismus und Volksreligionen. Weniger als 10% sind evangelische Christen. Wir möchten mit unseren Erfahrungen und Begabungen helfen, das Evangelium in dieser Region weiter voranzubringen.
Childcare Ministries, kurz CCMP, ist bereits seit vielen Jahren auf den Philippinen aktiv. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen zu arbeiten. CCMP ermutigt und unterstützt lokale Gemeinden in den Slums in ihrer Nachbarschaft Feeding Stations einzurichten. Hier erhalten Kinder 5-mal pro Woche warme Mahlzeiten und mit kleinen Geschichten und Andachten wird ihnen das Evangelium erklärt. Krankenschwestern und Sozialarbeiter unterstützen die Gemeinden bei der Arbeit vor Ort. Hier kann Dagmar durch ihre Ausbildung als Erzieherin einen wichtigen Beitrag leisten.
Martin wird sich um die Entwicklung eines Follow-up-Systems kümmern, um den langfristigen Erfolg zu analysieren und die Arbeit zu optimieren. Es gibt bereits viele Berichte darüber, dass Menschen durch diese Arbeit Jesus gefunden haben und sich einer lokalen Gemeinde angeschlossen haben. Neben Childcare Ministries ist Asia Pacific Media eine Organisation, bei der Martin sich mit seinen Erfahrungen als Mediengestalter einbringen wird. APM produziert Videos, Radioprogramme, Zeitschriften und Social Media Content, um das Evangelium auf zeitgerechte Art zu verbreiten.
Daneben trainieren und unterstützen sie Mitarbeiter in Gemeinden, eigene evangelistische Medienarbeiten aufzubauen und zu betreiben. In der Medienarbeit geht es nicht nur darum, zu lernen, welche Knöpfe man drücken muss. Es ist Befähigung und Ermutigung, das Evangelium in einer kulturrelevanten Art und Weise weiterzugeben. Das ist die Basis unserer Mission, Gottes gute Botschaft bekannt zu machen.
Wir spüren für uns Gottes Ruf für die Philippinen und wollen als Missionare der Fellbatter Mission gemeinsam mit anderen Missionaren Reich Gottes bauen.
Dieser Ruf hat sich über mehrere Jahre entwickelt und wir durften erleben, wie Gott Türen geöffnet und uns bis hierhin geführt hat.
Wir sind uns bewusst, dass wir vieles dafür aufgeben müssen. Freunde, die Nähe zur Familie und unser Leben hier in Deutschland. Wir sehen dies als unseren nächsten Schritt, denn unser Herz brennt für Mission.
Wir kennen nicht jedes Detail, aber wir wissen, dass Gott uns mit Gebetspartnern, guten Freunden und Finanzen versorgen wird, damit diese Mission erfolgreich wird.
Wir laden dich ein, Teil unserer Geschichte zu werden, indem du uns unterstützt durch Gebet oder Finanzen.
Alle weiteren Infos findest du auf www.dagmartin.de.
Vielen Dank und Gottes Segen.
Ja, wer sich also mehr informieren möchte, wir haben draußen ein paar Flyer liegen oder kommt einfach auf mich oder meine Frau zu. Wenn ihr auf unseren Rundbrief drauf möchtet, auf die Liste, dann könnt ihr uns auch ansprechen, dann nehmen wir euch mit drauf, damit ihr wisst, was die nächsten Schritte sind, was bei uns losgeht und was bei uns passiert. So, und jetzt wollen wir mit Volldampf in die Predigt einsteigen. Wir müssen heute ein bisschen Gas geben, weil ich habe irgendwie so viel zu sagen. Ja, der hat mein Herz so voll gemacht und ich habe so wenig Zeit. Und mein Thema für heute Morgen lautet, im Glauben wachsen. Und wenn wir uns mit dem Thema Glauben beschäftigen, hat Hans Jürgen ja schon vorhin einen der wichtigsten Bibelverse des Glaubens vorgelesen. In Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist eine Erwartung haben. Vertrauen zu haben, dass etwas passiert, was wir hoffen, dass es passiert, auch wenn es noch nicht eingetroffen ist. Glaube ist, ich bin mir sicher, dass etwas passieren wird, dass etwas eintreffen wird, auch wenn ich es noch nicht sehen kann. Selbst wenn alle Umstände dagegen sprechen, weiß ich, dass es passiert. Und wenn wir über Glauben sprechen, dann gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Aspekten, die man beim Glauben beleuchten kann. Zum Beispiel ein Aspekt wäre der rettende Glaube. Ja, wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, er ans Kreuz gegangen ist, für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er mit seinem Blut unsere Sünden reingewaschen hat, uns heilig gesprochen hat, uns gerecht gespricht und dass wir eines Tages im Himmel in der Ewigkeit mit Gott gemeinsam sein werden. Glauben wir das? Amen, jawohl. Und wir können es nicht real sehen, ja, dass es so ist, aber wir glauben es und wir haben eine unumstößliche Zuversicht, dass das eintreffen wird. Ja? Da sind wir felsenfest davon überzeugt, dass wir am Ende unseres Lebens in die Ewigkeit eingehen und mit Jesus gemeinsam die Ewigkeit verbringen möchten. Da kann irgendjemand zu mir kommen und sagen, es ist nicht so, dann sage ich, doch, das ist so, ich weiß das, ich glaube das, ich bin da fest überzeugt und das kannst du mir nicht ausreden. Das ist mein Glaube. Diesen Glauben, den habe ich, dass Gott mich gerettet hat. Und ich möchte heute Morgen aber nicht über diesen rettenden Glauben sprechen, sondern ich möchte über den Glauben für das Jetzt und das Hier sprechen. Also für das Heute. Und meine Beobachtung ist, dass viele Christen extrem viel Glauben haben, wenn es darum geht, um den rettenden Glauben. Ja, das ist so ein Ding, da könnte ich wahrscheinlich jeden hier fragen oder fast jeden fragen und ihr würdet mir zu 100% sagen, das glaube ich, da halte ich fest dran. Das ist so ein Ding, was irgendwie einfach in uns verankert ist, was fest in uns ist. Aber ich glaube, dass hier ganz viele sind, und da schließe ich mich auch selber mit ein, ja, die weniger Glauben für das Jetzt und Hier haben als für den rettenden Glauben. Das ist der Glaube, den ich heute mit euch nachdenken möchte, sprechen möchte und euch mit reinnehmen möchte. Das ist der Glaube, in dem wir wachsen sollen und dürfen. Das ist der Glaube, der übernatürlich in unserem Leben anfängt zu wirken und der dieses Übernatürliche in unserem Leben freischalten soll. Und ich möchte mit euch ein paar Storys in der Bibel anschauen und dann mit euch darüber nachdenken. Und die erste Story, die finden wir in Markus Kapitel 6. Jesus ist gerade so unterwegs, ja, und überall hat er gepredigt, tut Wunder und hat ganz tolle Sachen. Ganz viele Leute laufen ihm hinterher und finden ihn ganz toll und finden es super, was er macht und sind eben mit ihm unterwegs. Und jetzt passiert Folgendes, er kommt in seine Heimatstadt zurück und da steht Folgendes. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er dies? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände. Ist das nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, ob ihr Jesus überraschen könntet. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Also es ist echt schwer, Jesus mit irgendwas zu überraschen. Stell dir mal vor, du willst eine Überraschungsparty für Jesus machen wollen. Das ist echt gemein, ja? Weil Jesus, der weiß eigentlich immer vorher schon alles. Dann kommt er an und dann weiß er schon, wer da alles im Raum ist und wer dann da ist. Und es ist echt schwer, Jesus zu überraschen. Ja, Jesus wusste zum Beispiel schon, wer ihn verraten würde, wer ihn verleugnen würde und so weiter, ja. Und die klügsten Männer der damaligen Zeit, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die Oberen dort, die haben immer versucht, ihn irgendwie mit schlauen Fragen irgendwie ins Boxhorn zu jagen und irgendwie ihm eins auszuwischen. Und er wusste schon eigentlich immer vorher, was sie ihn fragen würden und hat ihnen mit einer göttlichen Antwort dann geantwortet. Und er kam eben nicht in Schwierigkeiten dadurch, so wie Elon Musk zum Beispiel, der gerade irgendwie Twitter rausgehauen hat und jetzt fast 1 Milliarde Strafe zahlen muss, weil er irgendwie was rausgeschrieben hat, was er lieber nicht hätte rausschreiben sollen. Jesus wusste vorher, was kommt und konnte darauf richtig reagieren. Oder die Frau am Brunnen, ja, wo Jesus schon vorher wusste, dass sie 5-mal verheiratet war und dass der jetzige Mann, den sie hat, nicht ihr richtiger Mann ist. Und die fragt da, ja, wie geht's dir? Ja, er weiß ja eigentlich, wie es ihr geht, aber es konnte ihn eben nichts überraschen. Oder eine ganz tolle Story ist, als Jesus mit Petrus über die Steuern redet und dann sagt Jesus zu ihm, hey, geh mal raus, wirf deine Angel raus, hol den Fisch dann da raus und da ist eine Münze drin, damit kannst du meine und deine Steuern bezahlen. Also Jesus, ja, der wusste immer im Vorfeld, was passieren wird und was ist. Also es ist echt schwer, Jesus irgendwie zu überraschen. Aber hier in der Story, die wir gerade gelesen haben, da steht, Jesus wunderte sich. Er war überrascht. Ja, es hat ihn überrascht, dass er dort so einen Unglauben findet. Die zweite Stelle ist etwas anders. Lukas Kapitel 7, Vers 2 lesen wir los. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Da er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihm zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihm inständig und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen und ließ ihm sagen, als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der eine Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu ihnen sage, geh hin, so geht er hin. Und zu meinem Knecht sage, komm her, so kommt er her. Tu dies, tu das, zu meinem Knecht sage, dann tut er das oder dies. Da Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich auch in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Die beiden Geschichten zeigen uns die beiden Extreme von Glauben. Ja, auf der einen Seite der totale Unglaube und auf der anderen Seite ein Glauben, den Jesus sonst nirgendwo in Israel gefunden hat. Es zeigt uns ganz deutlich, Jesus liebt Glauben und er sucht ihn. Er ist interessiert an Glauben. Und wir können durch die ganzen Evangelium immer wieder sehen, wie er liebevoll mit seinen Jüngern umgeht und sie immer wieder darauf hinweist, hey, glaubt, ja, warum glaubt ihr immer noch nicht, wie oft habe ich das schon mit euch durchgegangen und so weiter. Er ermahnt sie und sagt ihnen, was ist mit eurem fehlenden Glauben, ja, und er lobt sie auf der anderen Seite, wenn sie Glauben hatten. Glauben ist Jesus wichtig, es ist ein wichtiger Bestandteil und es ist etwas, wo Jesus echt Interesse hat, auch in unserem Leben. Und wenn ich mich so auf der Karte positionieren müsste, auf der einen Seite Nazareth, wo Jesus herkommt, und auf der anderen Seite Kapernaum, ja, wo dann dieser Soldat ist, dann würde ich mich persönlich wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr Richtung Nazareth einordnen. Jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen geschockt, aber so ist es. Ja. In Nazareth, da sind die Leute, die Jesus gut kennen. Jesus ist dort aufgewachsen. Es ist eine kleine Stadt, jeder kannte Jesus. Da sind die Leute, die ihn am besten kannten, aber sie erwarteten so wenig von ihm. Ist das nicht der Zimmermann? Haben wir nicht einen Schrank von dem im Schlafzimmer stehen? Was ist los mit ihm? Hat er nicht früher mit seinen Brüdern mit uns Fußball gespielt, da drüben auf dem Feld? Und ist nicht meine Mama mit seiner Mama befreundet und die treffen sich immer mittwochs zum Kaffee trinken? Sie kennen alles von ihm, ja. Sie kennen ihn durch und durch, sie wissen, wie er tickt, sie wissen, wo er ist, sie kennen seine Verwandten, sie können aufzählen, was er alles getan hat als Kind, ja, können sagen, welche Spielsachen er gehabt hat und so weiter. Aber der Grund, warum ich mich nach Nazareth stecken würde, ist, weil ich unglaublich viel von Jesus weiß. Ich kenne Jesus, zumindest meine ich kenne ihn. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Ich bin schon immer zur Sonntagsschule gegangen. Mein Vater hat die Sonntagsschule damals sogar geleitet, ja. Und ich habe früher als Kind in der Sonntagsschule die Bildchen ausgemalt von Jesus, ja. Habe die alle schön bunt gemalt. Und dann bin ich später zur Bibelschule gegangen und habe ich über Jesus, über diese Geschichten, die ich damals ausgemalt habe, irgendwelche Arbeiten geschrieben, habe das studiert, habe mir das angeguckt, und so weiter und so weiter. Ich habe Prüfungen abgelegt über Jesus. Ich kenne Jesus. Ich weiß, wer er ist. Ich traue ihm auch viel zu, ja. Aber was ich entdeckt habe, ich weiß so viel von ihm, aber ich erwarte oft so wenig von ihm. Im Hier und Jetzt. Der Hauptmann, von dem wir hier vorgelesen haben, da steht, er hat nur von Jesus gehört. Ja, also er kannte Jesus nicht mal. Er hat nur mal gehört von diesem Jesus. Er hat ihn noch nie gesehen, er hat nur von ihm gehört. Und dann schickt er noch seine Freunde hin, ja, und sagt ihm, du brauchst nicht in mein Haus kommen, ich brauche dich nicht sehen, ich weiß, du kannst, ich brauche keine Beweise, dass es dich gibt. Ich brauche keine Zeichen, ich brauche nicht mal deinen Körper unter meinem Dach. Und du brauchst nur ein Wort sagen und es wird passieren. Ich habe die Überzeugung, dass wenn du ein Wort sprichst, dann wird es passieren. Ich glaube das. Ja, dieser Typ, der hätte Glauben. Ich bin mir sicher, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, diesen Jesus, dass er das tun wird. Die Frage ist doch jetzt, wie kommen wir jetzt von diesem Nazareth-Glauben, ja, diesem, oh, ich bin so ungläubig, hin zu diesem Kapernaum-Glauben? Und das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Manchmal bin ich mehr davon überrascht, wenn meine Gebete beantwortet werden, als wenn sie nicht beantwortet werden. Ja, wenn ich für Leute bete, dass sie gesund werden und dann frage ich, wie geht's, ist besser geworden und so, dann sagen sie, ja, ist besser geworden, dann kann ich es erstmal gar nicht glauben. Kennt ihr das? Also oft geht's mir so, ja, weil meine Erfahrung oft zeigt, dass wenn ich für Kranke bete, dass oft eben nicht Gesundheit eintrifft. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Leider, es ist so, ja. Und dann sage ich, ja, drück mal da, tut es vielleicht da noch ein bisschen weh und da noch ein bisschen weh und so, bis er dann irgendwann sagt, da tut es so ein bisschen weh, dann bin ich wieder beruhigt. Nein, aber, ja, es ist die Erfahrung, die das eigentlich kaputt macht, ja. Es ist so schade. So, wie komme ich jetzt davon weg? Wie komme ich jetzt von diesem Nazareth-Glauben nach diesem Kapernaum-Glauben? Dahin, dass Jesus erstaunt ist über meinen Glauben. Hey Martin, cool, du traust mir was zu. Wahnsinn. Wie komme ich dahin? Indem du in deinem Glauben wächst. Und wie funktioniert das? Ich habe 3 Punkte für euch mitgebracht. Das ist sicherlich nicht alles, ja, aber für heute ist das das, was ihr einfach mitnehmen könnt. Der erste Punkt lautet, schau nach oben. Im Psalm 121, Vers 2 und 3 lesen wir, 1 und 2 lesen wir, Entschuldigung. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich finde diesen Vers absolut Bombe. Ja, ich finde diesen Vers so cool. Der Gott des Universums, ja, wir reden hier nicht über irgendjemanden, wir reden über den Gott des Universums, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Alles, was du siehst, alles, was du irgendwie nur begreifen kannst, ist von ihm geschaffen. Der Creator. Und von ihm kommt meine Hilfe. Von dem, der alles kann, von dem, der alle Macht hat im Himmel und auf Erde. Lass uns mal diesen Vers einmal gemeinsam lesen, einfach so als ersten Schritt, ja, zu gemeinsam. Wir gucken und dabei den Kopf nach oben heben, nicht nach unten gucken, ja, weil wir gucken ja hoch zu den Bergen, zu dem Herrn. Und ihr könnt hier hoch zur Leinwand gucken, ja, weil da steht der Text. Seid ihr bereit? 1, 2, 3. Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Der Fehler, den wir oft tun, ist, wir schauen nach unten. Wir schauen auf uns selber und wir schauen auf unseren Glauben, den wir meinen, zu sehen. Und dann fangen wir an und versuchen, diesen Glauben jetzt größer zu machen. Wir pushen den irgendwie. Aber das ist nicht, wie Gott unseren Glauben wachsen lassen möchte. Wenn wir über Glauben reden, dann reden wir über unser Vertrauen zu Gott. Wir kennen Jesus, wir kennen sein Herz, wir wissen, wie er arbeitet. Und die Konsequenz dann davon ist, wenn wir das wissen, ist, dass unser Glaube anfängt zu wachsen. Dass eine Erwartungshaltung in uns entsteht, dass Gott die Dinge tut, die wir gelesen haben. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben ein wenig Glauben und ich versuche mit meiner Willenskraft jetzt diesen Glauben zu stärken. Und wir versuchen, den Glauben irgendwie zu produzieren und zu produzieren oder zu pushen, ihn künstlich nach oben zu bringen. Und dann gibt es noch irgendeine Gruppendynamik irgendwo, ja, dann trifft man sich zu 5, jetzt pushen wir unseren Glauben und wir, ja, ja, und dann, ja, und dann haben wir so einen Glauben alle zusammen und das Problem ist, dass dieser Glaube nicht lange hält. Das ist wie so eine Seifenblase, ja, die pusten wir auf und dann wird die schön groß und dann, oh, was für ein toller Glaube und dann kommt irgendwie so eine, ja, und dann ist diese Seifenblase kaputt. Und das ist nicht der Glaube, den wir wollen. Sondern wir wollen einen Glaube, der tragfähig und stabil ist und der durch unser ganzes Leben hindurchträgt. Ich will keinen Seifenblasenglauben in meinem Leben. Ich will einen tragfähigen Glauben. Und um einen tragfähigen Glauben wirkungsvoll und stabil in unserem Leben zu etablieren, müssen wir unseren Fokus von uns, von der auf uns gerichteten Perspektive, die nach unten zeigt, auf die auf Jesus gerichtete Perspektive ändern und ihn anschauen. Wir müssen in unserer Beziehung mit Jesus investieren, ihn besser kennenlernen, auch wenn wir denken, wir kennen ihn schon so gut. Es gibt noch so viel, was wir nicht von Jesus kennen, egal wie viel du weißt von ihm. Wir kennen nur so ein bisschen von ihm. Aber wenn wir ihn kennenlernen, dann ist es ganz natürlich, eine ganz natürliche Konsequenz davon, dass unser Glaube wächst. Wenn wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Das Coole dabei ist, jetzt fängt der Glaube nicht mehr an, von mir abhängig zu sein, wie vorher, wo ich ihn selbst produziert habe, sondern mein Glaube steht auf einem festen Fundament. Ich kann traurig sein, aber mein Glaube, der ist genauso stark wie vorher, weil er ist auf Jesus gegründet. Ich kann müde sein, aber mein Glaube ist der gleiche, weil ich auf Jesus gegründet bin. Ich kann happy sein und mein Glaube ist der gleiche, weil ich auf Jesus gegründet bin. Egal wie ich mich fühle, egal was mir ist, mein Glaube ist da, weil er real ist und weil er stabil ist und weil er ein gutes Fundament hat, auf das er aufbaut. Weil es nicht irgendeine Seifenblase ist, die zerplatzt. So, wie kann ich meinen Fokus auf Jesus setzen? Es startet mit dem Wort Gottes. Lerne ihn durch die Bibel kennen. In Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. So, unser Glaube wächst durch das Wort Gottes. Und wenn du deine Bibel öffnest und darin liest, dann fängt dein Glaube an zu wachsen. Und zwar ganz automatisch. Weil Gott sich dir offenbart, weil Gott sich dir zeigt und er stellt dir vor, wer er ist und wie er ist und wie stark er ist und was er alles tun kann und. Und dein Glaube wird automatisch größer und deine Erwartungen werden automatisch größer, weil du siehst, boah, das kann Gott auch noch machen und das kann ja Gott auch machen. Eine Hammergeschichte finden wir in Markus 1, wo ein Aussätziger zu Jesus kommt, ein Ausgestoßener, der eine Krankheit hatte, die man in der damaligen Zeit nicht heilen konnte. Und er wirft sich vor Jesu Füße hin und bettelt ihn an und sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Er stellt sich gar nicht die Frage, ob Jesus heilen kann. Er weiß, dass Jesus heilen kann. Er fragt Jesus nur noch, wenn du willst, dann heil mich doch. Und in der Geschichte heißt es dann, Jesus war innerlich berührt. Wieder so ein Moment, ja, der Jesus selten hatte, so ein, ich bin innerlich berührt. Und Jesus handelt so aus dem Bauch heraus und sagt, ja klar, will ich dir helfen. Logisch. Was für eine Frage, ob ich will. Ich will. Ich möchte. Und ich liebe diese Antwort. Müsst ihr euch mal die Situation dieses Aussätzigen vorstellen. Der Abschaum der Gesellschaft der damaligen Zeit, der Jesus nicht mal kennt und Jesus ihn auch nicht kennt, fragt jetzt, willst du mich heilen? Und Jesus antwortet, klar, ich will. Ich will dir helfen, ich will dir helfen. Sein Wille, uns zu helfen, ist da und ist dadurch bewiesen, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat, alles aufgegeben hat, er will uns helfen. Er will mit uns in Beziehung sein. Er möchte durch dich wirken. Er möchte was tun. Und egal, wo Jesus unterwegs war, wenn immer Leute mit Nöten zu ihm kamen, hat er ihnen geholfen. Natürlich helfe ich dir. Natürlich will ich. Und wenn wir Jesus kennen, dann brauchen wir die Frage gar nicht mehr stellen. Willst du heilen, Jesus? Nein, er will. Er will es tun. Er will wirken. Die Menschen, die mir auf dieser Welt wohl am meisten vertrauen, sind wahrscheinlich meine Kinder. Ja. Wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, dann kommt meine Tochter, wenn sie mich dann sieht, dann immer so, Papa, 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 Papa. Ja, und dann umarmt sie mich und dann knuddelt sie mich und dann kommt mein Sohnemann an, ja, und erzählt mir, was er alles am Tag erlebt hat und was alles passiert ist und was mit seinen Spielsachen alles los ist und so weiter. Und die beiden fragen eigentlich nie, wenn ich nach Hause komme, hast du eigentlich Zeit für mich? Ja, das ist ganz selbstverständlich, dass ich Zeit habe für meine Kinder, wenn ich nach Hause komme. Ich bin ja schließlich ihr Papa. Und wenn ich im Büro mal zu Hause sitze, ja, dann dauert es keine 3 Minuten, dann kommt irgendeiner einfach ins Büro rein. Da wird nicht, darf ich reinkommen? Ja, klar, ich gehe da rein, ist mein Papa sitzt da drin, da darf ich hingehen. Das ist ganz normal. Und ihr kennt mich wahrscheinlich besser als meine Kinder mich kennen. Also zumindest so von den Stories meines Lebens, ja, weil ich habe oft genug predigt hier, ihr kennt schon so viele Geschichten aus meinem Leben, die meine Kinder vielleicht noch nicht kennen. Ihr kennt mich ganz gut, aber meine Kinder haben eine größere Erwartungshaltung an mich als ihr. Obwohl ihr mich vielleicht besser kennt. Aber diese Erwartungshaltung kommt nicht aus dem Kennen, sondern diese Erwartungshaltung kommt aus der Beziehung, die meine Kinder zu mir haben. Und genauso ist es auch mit unserem Glauben. Es kommt nicht aus unserem Wissen über Gott nur alleine, sondern es kommt aus der Beziehung zu Jesus, kommt unsere Erwartung an Jesus, kommt dieser Glaube an Jesus. Es ist eben nicht ein intellektuelles Wissen nur, sondern es ist eine Beziehung, die ich mit Jesus aufbaue, das Vertrauen auf Jesus. Mein Sohn kam letzte Woche zu mir ins Büro, deswegen habe ich auch das Spielzeug hier, und brachte mir hier seinen Anhänger, ja. mittlerweile wieder repariert. Da war also hier die Anhängerkupplung, die war abgebrochen und das Rad war abgerissen. Und dann kam er zu mir ins Büro, stellte mir das auf den Tisch und hat mir gesagt, Papa, reparier mal, und ging wieder. Am nächsten Morgen kam er, und Papa, ist der Hänger repariert? Sag ich, ja klar. Ne? Da war null Zweifel bei dem drin, dass der Hänger nicht am nächsten Tag repariert ist. Ja? Das war ganz selbstverständlich, dass ich über Nacht mir dann überlege, wie ich diesen Hänger wieder reparieren kann und den dann auch wieder so hinkriege, dass er mit spielen kann. Warum? Warum? Weil ich ihn liebe. Und weil es mir ein Anliegen ist, dass es ihm gut geht und dass er mit seinem Lieblingshänger, ja, mit seinen Traktoren spielen kann, tue ich doch alles dafür, dass er mit seinem Hänger wieder spielen kann. Und genauso ist es bei Gott auch. Er liebt dich. Und er würde alles tun, damit es dir gut geht. Ich bin happy, mein Sohn ist happy, alle sind happy, alles gut. Zweitens, steh auf. Ist nicht mein Sohn übrigens, ist ein anderes Kind. Jakobus 2, Vers 26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite haben wir das Vertrauen und die Erwartung, worüber wir gerade gesprochen haben, die Beziehung zu Jesus. Und auf der anderen Seite steht auch eine Aktion. Glaube bringt uns in Aktion, sonst ist es kein Glaube. Wenn wir glauben, dass Gott heilt, aber wir nicht für Heilung beten, dann passiert auch nichts. Ja? Wenn ich glaube, dass Gott durch mich prophetisch reden will, aber es nicht tue und dafür nicht bete oder es nicht versuche, dann passiert auch nichts. Es ist so, wie wenn ich eine Medizin in meiner Tasche hätte, die alle Krankheiten heilen könnte, und jetzt kommt irgendein Kranker zu mir und sagt, ey, kannst du mich heilen? Und ich sage, nee. Ich sage, nee. Warum? Weil ich vielleicht Angst habe, dass die Medizin in meiner Tasche ihn doch nicht heilt, obwohl ich sie ja da habe. Also ich muss dann schon meiner Medizin, die ich in der Tasche habe, vertrauen und sagen, ja, hier, nimm, und du wirst wieder gesund werden. Das ist ein Risk, so ein Schritt des Risikos, den wir hier gehen müssen. Glaube zieht immer eine Aktion mit sich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei Gott ist es oft so, dass erst wenn wir anfangen, etwas zu tun, dann kommt sein Wirken. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es ist wie wenn wir, ich habe so ein Bild gehört von so einem Swimmingpool, ja? Es ist wie wenn du so an der Kante des Swimmingpools stehst, so, ja? Und der Swimmingpool ist leer und Gott sagt, spring. Und du sagst, ja gut, kannst du mal Wasser reinfüllen, bitte Gott? Und Gott sagt, nee, spring. Und wenn du springst, dann fülle ich das Wasser rein. Und in dem Moment, wo du losspringst, füllt dann Gott auch das Wasser auf, ja, und du würdest nicht auf den Boden klatschen. Das ist, ja, aber einfach mal dieses Bild. So ist es oft mit Gott unterwegs zu sein. Wenn ich in der Bibel lese, dann lese ich, dass Gott Menschen heilt und dass Gott Menschen heilen will. Ich lese die Bibel und lese, dass Gott zu Menschen prophetische Eindrücke redet und prophetische Eindrücke sprechen möchte. Aber erst wenn ich aufstehe und es tue, dann sehe ich, wow, du wirst ja wirklich durch mich reden. Wow, du wirst ja wirklich durch mich heilen. Wow. Ja, Glaube ohne Werke ist tot. Wir müssen einen ersten Schritt tun. Wir müssen was wagen. Wir müssen was tun, damit Gott was wirken kann. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen was zuvor gelesen, vorher gesprochen, was ich viel später sagen wollte. Also ist es manchmal. Genau. Nochmal kurz zurück zu diesem Beispiel mit dem Schwimmbecken. Da ist mir noch ein wichtiger Aspekt dabei wichtig geworden. Wenn wir dann da stehen, ja, an der Kante, dann fühlt man sich manchmal wie so ein Idiot. Ja? So nach dem Motto, ey, bin ich jetzt blöd und springe jetzt da runter, wo nichts drin ist? Und es ist echt manchmal schwer, dann loszugehen. Also ich erinnere mich an eine Geschichte. Wir waren mit der Jugend mal auf dem Outreach in Tschechien. Und wir waren mit so einem Team, die so eine Kinderarbeit gemacht haben, dort auf den Straßenkindern, und hatten die Kinder auch in so einem Haus mit reingeholt und waren mit denen unterwegs. und hatten dann am Abend irgendwie noch so eine Zeit, wo wir voneinander gebetet haben. Und ich hatte so den Eindruck, ich hatte so einen Zettel in der Hand, hatte so den Eindruck, ich soll da ein Haus drauf malen. Ja, einfach irgendwie ein Haus drauf zeichnen. Okay, habe ich also ein Haus drauf gezeichnet. Das war noch der einfache Part von der ganzen Geschichte. Ja. Und dann hatte ich also hier meinen Zettel mit dem Haus und dann sagte Gott zu mir, ey, und jetzt bitte geh zu dem Leiter von dieser Kinderarbeit und gib ihm den Zettel und sag ihm, ich will ihm dieses Haus schenken. Ja, und dann dachte ich mir so, ja, das habe ich hier so ein gekritzeltes Haus und habe mich ziemlich unwohl gefühlt und habe mich nicht, dachte, nee, das kann ich nicht machen, ich kann dieses Haus jetzt nicht dem Typ, da standen meine ganzen Jugendlichen, ja, die gucken, oh, der große Leiter Martin, ja, und ich habe jetzt hier so ein Gekrakel auf dem Zettel und muss jetzt dem Leiter diesen Zettel abgeben. Okay, also nach ein paar Diskussionen mit Gott und hin und her und Getue und Gedruckse und so weiter, bin ich dann doch dahin gegangen, habe ihm den Zettel in die Hand gegeben, habe gesagt, hey, Gott sagt dir, er möchte dieses Haus schenken. Und dann bin ich schnell wieder weggegangen, weil ich dachte mir, jetzt ist es peinlich und bin abgehauen. Also abgehauen nicht, aber wir sind dann sowieso gerade gegangen und so. Das war so kurz bevor wir gegangen sind, habe ich es noch schnell in die Hand gedrückt. So. Und dann kommt auf dem Nachhauseweg mein Co-Leiter zu mir und sagt, hey Martin, hast du eigentlich gemerkt, was passiert ist, als du dir den Zettel in die Hand gegeben hast? Der Typ ist in Tränen ausgebrochen, als du ihm den Zettel in die Hand gedrückt hast. Und dann hat mir die Mitarbeiterin später erzählt, dass diese Kinderarbeit, die hatten ein Haus dort in dieser Stadt, wo wir waren, und das wurde durch irgendwelche Erbgeschichten, die haben das schön hergerichtet, alles schön gemacht, und dann wurde es durch irgendwelche Erbgeschichten und ganz krumme Dinge, die da gelaufen sind, ihnen einfach weggenommen. Und jetzt waren sie auf der Suche nach einem neuen Haus. Und da kommt so ein Bild da rein. Sorry, bewegt mich gerade. Und dann kommt Gott und spricht jemandem sowas zu. Ist das nicht grandios? Aber es hat mich was gekostet. Es hat mich ein Risiko gekostet, dass es auch einfach nur ein Fail werden könnte. Also einfach nur, ja, nix sein hätte können. Ja. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Hätte er dann gedacht, ah schön, danke. Da hätte er mir ja keinen Strick draus gedreht oder sonst irgendwas. Ihr Lieben, wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann kostet das auch ein bisschen was. Dann kostet das Mut, dann kostet das Ausprobieren, dann kostet das mal Dinge zu tun, einfach auch wenn sie falsch sind. Hey, und wenn ihr im Glauben wachsen wollt, wenn ihr im Hauskreis seid, hey, dann probiert das doch im Hauskreis aus. Fangt doch mal da an. Ja, macht eine Runde und sagt, hey, komm, wir üben heute mal unseren Glauben zu stärken. Wir fangen mal an und dann macht er eine Runde und dann macht er mal, betet mal für prophetische Eindrücke und betet mal Gott, gib uns prophetische Eindrücke für die anderen, die hier sind. Und dann tauscht er euch aus und dann gibt er euch Feedback, ist das angekommen, ist das nicht angekommen. Ja? Oder wenn jemand krank ist im Haus, dann betet er für den, ja? Und fangt mal an, ja? Tut mal einfach was. Fangt einfach an, da drin loszugehen, weil wenn wir nicht anfangen zu gehen, dann passiert auch nichts. Und die großen Dinge, die kommen erst dann, wenn wir geübt haben und wenn wir da drin unterwegs sind. Wir dürfen uns entwickeln. Das ist, Glaube ist nicht was, was da ist, sondern Glaube ist ein Prozess, der durch unser ganzes Leben hindurchgeht. Drittens, gib nicht auf. Ein geiles Bild, ne? Ich fand das super. Schaut auf Jesus, steh auf, wiederhole die Dinge, übe die Dinge und dann gib nicht auf. Und ich mache den Punkt kurz, weil wir sind schon kurz am Ende des Gottesdienstes. Das größte Problem, warum wir im Glauben nicht wachsen, ist, weil wir zu früh aufgeben. Ich habe eine Geschichte gehört von John Wimber, das ist der Gründer der Vineyard-Bewegung. Ganz am Anfang, da hat er gelesen in der Bibel, hey, Gott heilt. Und sagt, jetzt probieren wir jetzt einen Gottesdienst aus. Und dann fingen sie an, im Gottesdienst zu beten für Heilung und haben gebetet und es ist nichts passiert. 6 Monate lang haben sie für Heilung gebetet und nicht ein einziger Mensch wurde im Gottesdienst geheilt. Und es haben Leute die Gemeinde verlassen, ja, weil sie die spinnen alle, sind Leute weggegangen und er hat festgehalten, hat gesagt, nein, ich glaube, Gott heilt. Und nach 6 Monaten fing es an, dass eine Person geheilt wurde. Und dann wurden später 2 und so weiter und so weiter. Und daraus eine ganze Gemeindebewegung entstanden. Was ich damit sagen will, hey, wir müssen durchhalten, wir müssen festhalten, wir müssen dranbleiben und nicht zu schnell aufgeben. Oft probieren wir solche Dinge eine kurze Zeit, mal so 1-2 Wochen oder sowas, ja, und dann sagen wir, ah, oh, es funktioniert ja nicht so richtig und dann hören wir wieder auf. Nein, dranbleiben. In Galater 6, Vers 9 steht, lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Ja, es wird kommen. Bleib dran, halt fest. Entwickel deinen Glauben. Glaub daran, dass Gott was tut. Auch wenn es manchmal frustrierend ist. Dranbleiben. Wir werden keine großen Dinge sehen, wenn wir nicht anfangen. Irgendwo mit kleinen Dingen. Ja, wir können nicht gleich für ein 2-3-4-4 Millionen Projekt glauben, wenn wir noch nicht mal für ein 100.000 Projekt geglaubt haben. Ja, also wir müssen anfangen. Wir müssen kleine Schritte gehen. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen. Das Einzige, was uns davon abhält, die Ernte einzufahren, ist, das Einzige, was davon abhält, dass Menschen gerettet werden und Leben verändert werden und Körper geheilt werden, ist, wenn wir zu früh aufgeben. Aber wenn wir nicht aufgeben, dann haben wir hier eine Verheißung drin, da steht, wir werden die Ernte einfahren. Wir werden die Ernte einfahren. Ich schließe. Hast du eher ein Kapernaum oder eher ein Nazareth-Glauben? Also hast du eher diesen Glauben des Hauptmanns oder eher diesen Unglauben der Leute, die Jesus gut kennen? Wenn du heute Morgen hier bist und festgestellt hast, hey, mein Glaube, der könnte ruhig noch ein bisschen größer werden, der könnte ruhig noch ein bisschen wachsen, der könnte ruhig noch ein bisschen mehr haben, da könnte ruhig noch mal mehr passieren auch in meinem Leben. Und ich möchte diesen Kapernaum-Glauben unbedingt erreichen. Ich möchte da auch hinkommen. Ich möchte das auch haben. Dann lade ich dich ein, jetzt von deinem Stuhl aufzustehen, deinen Blick nach oben zu richten zu Jesus und dran zu bleiben. Und das ist eine Einladung, die ich euch ausgesprochen habe. Ihr dürft jetzt aufstehen, wenn ihr das wollt. Und wir wollen dann zusammen beten dafür. Ich glaube, dass hier keiner ist heute Morgen, der überhaupt keinen Glauben hat. Ja, versteht mich bitte nicht falsch. Jeder von euch hat Glauben, ja, rettenden Glauben, aber auch Glauben für Dinge. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus mega erschrocken ist über dich heute Morgen. Brauchst auch keine Angst haben. Aber ich glaube auch, dass da noch viel, viel mehr möglich ist in unserer Gemeinde. Und dass wir noch viel, viel mehr sehen dürfen. Und dass wir noch viel, viel mehr vor uns liegen haben, wo wir Land einnehmen dürfen. Wo wir unseren Glauben noch erweitern dürfen und größer machen dürfen. Und wo wir Gott nicht beschränken durch unseren Unglauben, sondern wir sagen, Gott, wir wollen, dass unser Glaube stark wird. Wir wollen, dass in dieser Gemeinde Menschen gesund werden. Wir wollen, dass in dieser Gemeinde prophetische Worte sprechen. Wir wollen, dass diese Gemeinde Menschen freisetzt. Und dafür würde ich gerne mit euch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Herr, du siehst unser Herz. Du siehst unseren Wunsch danach, dass unser Glaube wächst. Herr, auch wenn wir vielleicht einen ganz, ganz kleinen Glauben haben, Herr, wo wir vielleicht uns sogar schämen dafür, wie klein unser Glaube ist, Herr. Du siehst unser Herz heute an und du schaust hinein und schaust, ob wir es ernst meinen mit dir, Herr Jesus. Herr, wir wollen in unserem Glauben wachsen. Herr, wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen, dass die Erwartungen und dass die Wirkungen des Geistes in unserem Leben durch unseren Glauben auch zum Tragen kommen, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der aufgestanden ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in den kommenden Wochen, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir unseren Glauben wachsen lassen müssen, dass wir üben, dass wir dein Wort lesen, dass wir uns mit dir auseinandersetzen, dass wir uns das praktisch einfach umgesetzt kriegen, Herr Jesus. Dass uns nicht der Teufel das wieder wegnimmt, sondern dass wir dranbleiben. Und dass wir durchbrechen als Gemeinde. Und ich segne jeden Einzelnen heute Morgen in deinem wunderbaren Namen. Herr, mit ganz viel Glauben, mit viel Durchhaltevermögen, mit viel Kraft von der Höhe her. Danke, dass du es gut meinst mit uns. Amen. Wenn ihr gleich noch persönliches Gebet wollt, ja, wenn ihr sagt, ich brauche noch mal jemanden, der für mich persönlich auch betet, auch in dem Bereich oder auch für was anderes, dann haben wir hier drüben unser Gebetsteam. Älteste werden auch irgendwo hier unterwegs sein, könnt ihr auch die ansprechen. Fühlt euch da einfach frei, auf sie zuzugehen und für euch beten zu lassen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz, ganz viel Glauben in der kommenden Woche. Und dass ihr echt erlebt, wie Gottes Kraft durch euch wirkt. Letzte Woche haben wir in dem Plus-Gottesdienst darüber gesprochen, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Ja? Und dass Gott durch uns wirken möchte. Er möchte es tun. Er möchte es tun, ja? Er möchte durch dich wirken, er möchte dich gebrauchen. Er will, dass du sein Werkzeug bist und dass Menschen durch dich mit ihm in Kontakt kommen. Amen. So, jetzt Hans-Jürgen. Dankeschön.